Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 28 und 29 der 13. Sure, der Sure Ra'd.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العلي.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die auf die recht geleiteten und den inneren Frieden, zu dem sie finden, aufmerksam machen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sie sind jene, die glauben und deren Herzen durch Gott gedenken, zur Ruhe und Zuversicht fanden. Gebt Acht, nur durch Gott gedenken finden die Herzen zur Ruhe und Zuversicht. Ihnen, die gläubig sind und gute Werke tun, wird ein reines Diesseits und beglückendes Jenseits zuteil.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite fasttoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 310C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, den 2. Oktober 2022, gleich dem 10. März 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt wie an jedem Sonntag unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Nicht öffentliche Sitzung des Parlaments zu den jüngsten Ereignissen im Iran. Katars Außenminister telefoniert mit seinem iranischen Amtskollegen. Und Ukraine-Konflikt. Russland bestätigt den Rückzug aus Liman. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Nicht öffentliche Sitzung des Parlaments zu den jüngsten Ereignissen im Iran. Das Parlament der Islamischen Republik Iran hatte am Sonntag eine nicht öffentliche Sitzung zu den jüngsten Unruhen im Iran abgehalten. Ahmad Wahidi, der Innenminister, und General Hossein Ashtari, der Chef der iranischen Polizei, nahmen an diesem Treffen teil und lagen den Parlamentariern einen Bericht über die jüngsten Entwicklungen vor. Eine Reihe von Parlamentsabgeordneten haben in dieser Sitzung auch ihre Ansichten über die jüngsten Unruhen geäußert. Katars Außenminister telefoniert mit seinem iranischen Amtskollegen. Der Außenminister von Katar, Mohammed bin Abdulrahman al-Sani, hat am Samstagabend ein Telefongespräch mit seinem iranischen Amtskollegen Hossein Amir Abdullahian über bilaterale Beziehungen und Verhandlungen über Atomabkommen geführt. In diesem Telefongespräch sprachen beide Seiten laut der katarischen Nachrichtenagentur QNA die bilateralen Beziehungen und die jüngsten Entwicklungen bei den Verhandlungen über das Atomabkommen mit den Vereinigten Staaten. Laut QNA betonte der Außenminister von Katar in diesem Telefonat den Wunsch seiner Regierung, dass die Islamische Republik Iran und die USA einen Konsens erzielten, der dazu beitragen würden, das Atomabkommen wiederherzustellen und ein faires Abkommen unter Berücksichtigung aller vorhandenen Bedenken zu erreichen. Dem katarischen Außenminister zufolge werde dieses Abkommen der Sicherheit und Stabilität der Region zugutekommen. Laut der amtlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA hätten die Verhandlungen zur Aufhebung der Sanktionen nach monatelangen intensiven Gesprächen einen Punkt erreicht, an dem die endgültige Einigung in kürzester Zeit erzielt werden könne, wenn die Vereinigten Staaten die Anforderungen für den Abschluss eines stabilen und zuverlässigen Abkommens akzeptierten. Iran bekräftigt, dass die Bedingung für eine Einigung darin besteht, die Sanktionen effektiv und dauerhaft so aufzuheben, dass der wirtschaftliche Nutzen der Menschen erreicht wird. Am 16. August übermittelte die Islamische Republik Iran ihre Kommentare und Ansichten zu den Vorschlägen der Europäischen Union für Gespräche zur Aufhebung der Sanktionen in Wien, und nach mehr als einer Woche gaben auch die USA am 24. August ihre Meinung zu diesem Thema bei der EU ab. Die Islamische Republik Iran übermittelte daraufhin ihre Antwort auf die Antwort der USA, worauf das Weiße Haus noch nicht reagiert hat. Ukraine-Konflikt. Russland bestätigt den Rückzug aus Liman. Russland hat den Rückzug seiner Truppen aus der strategisch wichtigen Stadt Liman im Osten der Ukraine bestätigt. Laut der Nachrichtenagentur Reuters erfolgte die Rückeroberung der Stadt nur einen Tag, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin die Annexionsverträge über die 4 Regionen der Ukraine an das russische Territorium unterzeichnet hatte. Tausende russische Soldaten seien dort eingekesselt, behauptete die Ukraine. Die Streitkräfte seien wegen der Gefahr einer Einkesselung abgezogen worden, behauptete hingegen der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkov am Samstag in Moskau. Nun könnten die ukrainischen Truppen, so Militärexperten, weit ins Gebiet Luhansk eindringen. Nach der Niederlage im nordukrainischen Gebiet Charkiw und ihrem Rückzug von dort haben die russischen Truppen versucht, eine neue Frontlinie entlang der Flüsse Oskil und Siversky-Donetsk aufzubauen. Russland nutzte Liman als Logistik- und Transportknotenpunkt für seine Operationen in der Region Donetsk. Gleichzeitig forderte der Präsident der Russischen Republik Tschetschenien und Verbündeter Moskaus Ramzan Kadyrov, dass Russland den Einsatz von Niedrigenergieatomwaffen gegen solche Fehlschläge in Erwägung ziehen sollte. Nach der Rückeroberung der Stadt Liman durch die ukrainische Armee hat Präsident Selenskyj die Fortsetzung der Offensive angekündigt. Er sagte in seiner täglichen Videoansprache: Nun hingen ukrainische Flaggen dort, wo die Russen zuvor Scheinreferenden veranstaltet hätten. Russischer Botschafter in Dänemark einbestellt. Aus Protest gegen die Annexion von 4 Städten in der Ostukraine an Russland hat das dänische Außenministerium den russischen Botschafter in Kopenhagen einbestellt. Dem russischen Botschafter wurde dabei eine Protestnote gegen den Anschluss von Luhansk, Donetsk, Zaporischschja und Cherson an das russische Territorium übergeben. Zuvor hatte das Außenministerium der Niederlande, Großbritanniens und Lettlands die russischen Botschafter zu einem ähnlichen Schritt nach der Unterzeichnung des Annexionsdokuments der 4 Städte in der Ukraine an das russische Territorium vorgeladen. Der russische Staatspräsident Wladimir Putin hatte am Freitag in Moskau die Abkommen zur Annexion von 4 vollständig oder teilweise von Moskau kontrollierten Regionen in der Ukraine unterzeichnet. Die Annexion sei der Wille von Millionen Menschen, die in ihre historische Heimat zurückkehren wollten, erklärte Putin. In der Region Donetsk hätten 99,23% für den Beitritt zu Russland, in Luhansk 98,42%, in Cherson 87,5% und in Saporischschja 90,1% gestimmt, hieß es dazu aus Russland. Die 4 Regionen machen zusammen etwa 15% der Fläche der Ukraine aus. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die russische Annexion von 4 besetzten ukrainischen Gebieten als illegal und unrechtmäßig zurückgewiesen. Die USA reagierten mit der Einführung neuer Sanktionen gegen Russland auf die Annexion. Hisbollah werden die Wahl eines pro-US-amerikanischen Präsidenten nicht zulassen. Laut dem stellvertretenden Generalsekretär der libanesischen Hisbollah werde diese Bewegung sich nicht ergeben und ihre Macht werde es dem Libanon ermöglichen, seine maritimen Ressourcen zu erhalten. Alle politischen Strömungen sollten sich auf die Wahl eines Präsidenten einigen, der für die aktuelle Phase geeinigt sei, erklärte Naim Rassem, der Stellvertreter von Said Hassan Nasrallah, Generalsekretär der Hisbollah im Libanon. Es nutze nicht, Probleme zu erzeugen und Menschen herauszufordern, denn diese Menschen hätten sich niemanden auf der Welt unterworfen und sie würden sich auch den USA und Saudi-Arabien sowie ihren Befehlen nicht unterwerfen, unterstrich Qasem. Der Stellvertreter von Hassan Nasrallah stellte fest, dass das Problem des Libanon Amerika sei, das sich immer mehr auf den Zusammenbruch des Landes bemühe, aber der Boden sei nicht bereit für die Wahl einer Person zum Präsidenten des Landes, die mit den Botschaften verbunden sei. Mit der Feststellung, dass das gewählte Parlament der wahre Repräsentant des libanesischen Volkes sei, sagte Rassem, es sollte eine Einigung zwischen den Parteien geben, aber Amerika will seine Bedingungen durchsetzen. Um das zionistische Regime abschrecken zu können, müssten drei Faktoren vorhanden sein, nämlich Armeenation Widerstand, erklärte dieser Hisbollah-Verantwortliche. Er sagte dazu weiter, ohne diese drei Faktoren wäre der Libanon nicht befreit worden und ohne die Macht der Hisbollah hätte der Libanon keinen Zugang zu seinen maritimen Ressourcen, einschließlich Öl und Gas. Sayed Hasham Safiuddin, der Vorsitzende des Exekutivrates der Hisbollah, forderte kürzlich das libanesische Volk auf, sich von der US-Politik in diesem Land fernzuhalten und unterstrich, manche begehen den Fehler, die US-Interessen bei jeder Wahl, bei der es um die Zukunft des Landes geht, zu sichern. WM 2022. Türkei entsendet über 3000 Sicherheits- und Polizeikräfte nach Katar. Ankara schickt tausende Bereitschaftspolizisten zur Fußball-WM 2022 nach Katar. Die Türkei beteiligt sich mit mehr als 3000 Polizisten an der Sicherung der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Zusätzlich zu dieser Anzahl von Sicherheitskräften werden auch 50 Experten für Bombenerkennung und Neutralisierung und 80 türkische Polizeihunde aktiv sein. In diesem Zusammenhang wurde der Text der Absichtserklärung über die Entsendung von Sicherheitskräften aus der Türkei nach Katar zur Gewährleistung der Sicherheit der WM-Spiele 2022 vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an das Parlament dieses Landes übermittelt. In diesem Text heißt es unter Bezugnahme auf die Tatsache, dass Katar die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 zwischen dem 21. November und dem 18. Dezember ausrichten wird. Es wird erwartet, dass mehr als 1 Million Menschen aus der ganzen Welt zu den Spielen nach Katar reisen und die türkischen Streitkräfte werden sich zusammen mit der katarischen Seite für die Sicherheit der Spiele sorgen. Im obigen Text heißt es, bei den gemeinsamen Aktionen der Sicherheitskräfte der beiden Länder geht es um die Bewältigung verschiedener Bedrohungen, insbesondere des Territoriums an Land-, Luft- und Seegrenzen. Seit Monaten treffen sich Verantwortliche des Innenministeriums, der Türkei und Katars sowie der Sicherheitsorganisationen beider Seiten zu Beratungen über die Sicherheit der WM-Spiele in Katar. Um die Sicherheit in Katar zu gewährleisten, werde es ein internationales Polizeikoordinierungszentrum geben, kündigt Helmut Spahn an, der Sicherheitschef des Weltverbandes FIFA. Die Türkei unterhält eine große Militärbasis in dem Emirat. Katar ist ein bedeutender Investor in der Türkei. Kuwaitische Regierung zurückgetreten. Einen Tag nach der offiziellen Bekanntgabe der Ergebnisse der Nationalratswahlen hat die kuwaitische Regierung ihren Rücktritt bei Scheich Nawaf al-Sabr al-Sabah, dem Emir dieses Landes, eingereicht. Laut der Kuwait News Agency hat das Ministerkabinett von Kuwait am Samstag einen Dekretentwurf unterzeichnet, in dem es die Annahme des Rücktritts der Regierung fordert. Diese Nachricht wurde vom stellvertretenden Premierminister, Ölminister, Staatsminister für Kabinettsangelegenheiten und amtierenden Außenminister für Angelegenheiten der Nationalversammlung nach dem außerordentlichen Treffen der Kabinettsmitglieder im Saif-Palast herausgegeben. Diese Wahl ermöglichte Frauen sowie einigen ehemaligen Parlamentariern die Rückkehr ins Parlament. Diese Rückkehr steht im Einklang mit der kuwaitischen Verfassung, wonach die Regierung nach der Wahl eines neuen Parlaments zurücktritt. Die zurückgetretene Regierung von Kuwait wurde im August dieses Jahres gebildet und das vorherige Kabinett reichte im April des laufenden Jahres seinen Rücktritt wegen politischer Differenzen mit dem Parlament beim Emir von Kuwait ein. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 17 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 18, Mashhad 14, Isfahan 20, Shiraz 22 und Bandar Abbas 30 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Wir laden Sie ein zu unserer Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Die Zeit rast, als würde sie etwas verpassen, und wir rasen mit und verpassen mit Sicherheit nichts. Das sind die Worte der letzten Mail eines unserer treuesten Hörerfreunde. Sie kennen ihn alle, Heinz-Günther Hessenbruch. Damit begrüßen wir Sie heute, liebe Hörerfreunde, zu einer weiteren Sendung mit der Hörerpost. Leider haben wir aber doch etwas verpasst durch den Ausfall der letzten Hörerpostsendung, und zwar den Geburtstag von Werner Schubert. Er hört uns wahrscheinlich nicht mehr seit der Abschaltung der Kurzwelle, aber trotzdem wollen wir ihm herzlich gratulieren zum neuen Lebensjahr, für das wir ihm alles, alles Gute wünschen. Und dabei steht natürlich die Gesundheit an erster Stelle. An dieser Stelle bedanken wir uns auch ein weiteres Mal für alle seine Zuschriften, deren Stil wir sehr gerne mochten hier in der Redaktion. Ein weiterer Hörerfreund hat ebenfalls um die Erwähnung seiner Glückwünsche gebeten. Gleich hören Sie, wer es ist. Unserem Hörerclub-Mitglied Werner Schubert möchte ich gerne auch zu seinem Geburtstag von Anfang September gratulieren. Diese Zeilen kamen von OM Bernd Seiser. Aber er hat noch mehr Grüße ausgerichtet. Am Montag schrieb er: Es war gut, dass es gestern nochmals die Wiederholung vom letzten Sonntag gab und der Hörerbezug nicht ganz aus dem Sonntagsprogramm genommen wurde. Wenn es an Hörerpost mangelt, möchte ich die Gelegenheit nutzen, in einer neuen Ausgabe von Wir und unsere Hörer, Martina Pohl und Stefan Lipsius, sowie auch die im Programm genannten Hörerclub-Mitglieder Volker Wilschrei, Heinz-Günther Hessenbruch, Siegbert Gerhard, Dieter Leupold und Michael Lindner freundlich grüßen. Unser RTI-Hörerclub Ottenau ist mit seinen Mitgliedern auch unter den Stammhörern von IRIB erfolgreich vertreten. Auch möchte ich alle Teilnehmer der diesjährigen Hörerclub-Treffen vom 14. Mai in Ottenau und auch vom 15. August in Ulm freundlich grüßen. OM Bernd Seiser hat außerdem den übermittelten Grüßen auch noch etwas zu berichten, was uns natürlich besonders freut. So schrieb er: Als letzte Reisegelegenheit im August unternahm ich eine Fahrt zum neuen Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Vor circa 15 Jahren hatte ich die Gelegenheit, das damalige Museum in Untertürkheim zu besichtigen. Das neue Museum am Neckarpark sah ich nun beim Vorbeifahren mit Manfred Korn bei unserer gemeinsamen Anreise ab Hauptbahnhof Stuttgart zum Hörerclub-Treffen in Ulm. Und dies weckte dann mein Interesse, noch eine Reise zur Sendeanlage Mühlaka und zum Museum zu unternehmen. Wegen Regen und auch 2 Stunden Zugverspätung bin ich dann in Mühlaka nicht ausgestiegen und gleich bis Stuttgart durchgefahren. Ich wollte dann bei der Rückfahrt eine Unterbrechung in Mühlaka einlegen, aber weil die Anzeige 50 Minuten Verspätung zu lesen war, bin ich dann statt über Mühlaka die Strecke über Freudenstadt nach Ottenau gefahren. Da gab es nur ca. 15 Minuten Verspätung. Meine Hörerfreunde, gibt es im Iran auch ein Automobilmuseum, wo ältere Fahrzeuge aus der damaligen Bauzeit noch besichtigt werden können? Und wie teuer sind dort die Eintrittspreise? Freundliche Grüße aus dem weiterhin angenehm milden Ottenau, Bernd Seiser. Danke nochmal, Herr Seiser, für Ihren Bericht, an dem man auch erkennen kann, wie viel Verspätung es bei den 9-Euro-Ticketzügen gegeben hat. Dennoch waren diese günstigen Tickets für viele Menschen eine prima Gelegenheit, mal kleinere Reisen und Ausflüge zu unternehmen. Heute haben wir noch ein Fazit von unserem Reisemichael zu diesem Thema. Aber zunächst wollen wir kurz auf die Hörerfrage von Herrn Seiser bezüglich Museen für alte Autos eingehen. In Teheran gibt es ein Museum für historische Fahrzeuge im Westen von Teheran, an der alten Verbindungsstraße nach Karaj. Dieses Museum ist sonntags bis mittwochs von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet und am iranischen Wochenende, donnerstags und freitags, von 9 bis 18.30 Uhr. Samstags ist es geschlossen. Der Eintrittspreis beträgt 400.000 Rial, das sind umgerechnet etwa 1,30 Euro. Für Kinder unter 7 Jahre gilt der halbe Eintrittspreis. Derzeit werden in 4 Salons 61 historische Fahrzeuge ausgestellt. Davon sind 55 Personenkraftwagen, 4 sind Motorräder und 2 sind Kutschen. Die Kutsche des Qajaren-Herrschers Gnade Shah ist mit 120 Jahren wohl das älteste Fahrzeug. Diese Kutsche wurde in Österreich entworfen und gebaut. Die Fahrzeuge in diesem Museum stammen alle aus der Zeit vor der Islamischen Revolution und gehörten in der Regel den Angehörigen der iranischen Herrscherhäuser. Nach der Revolution wurde und wird auf derartigen Prunk wenig Wert gelegt. Es gibt aber noch andere Automuseen, von denen wir heute aber noch keine Informationen für Sie haben. Jetzt kommt aber die Mail von Herrn Hessenbruch an die Reihe. Für diese und die Augustberichte sagen wir herzlichen Dank. Unser Stammhörer schrieb am 2. September: Guten Tag, liebes IRIB-Team. Die Zeit rast, als würde sie etwas verpassen, und wir rasen mit und verpassen mit Sicherheit nichts. Denn wir können in unserem individuellen Dasein vorlaufen oder zurückbleiben, können nach rechts oder links abweichen, können vieles machen, aber immer wieder werden wir auf unseren für uns bestimmten Lebensweg zurückgeholt. Wir können dankbar sein, dass wir mit so vielen netten Menschen diesen Weg zusammen und doch alleine gehen dürfen. Ja, und dankbar bin ich auch, dass ich IRIB und seine Mitarbeiter kennenlernen durfte und mit ihnen zusammen in dieser Zeit lebe. Die Idee zu einer Hörerumfrage finde ich sehr gut, so werden Sie einen Überblick bekommen, wer IRIB noch hört. Es werden sich sicher auch Hörer melden, die sonst nicht schreiben. Starten Sie eine Umfrage. Alles Gute und eine schöne Zeit, Ihr Heinz-Günther Hessenbruch. Die Gedanken, die Herr Hessenbruch so manches Mal in seine Zeilen aufnimmt, lassen erkennen, dass er sich um den Sinn des Lebens Gedanken macht. Wie sehr unser Schicksal vorgegeben ist, darüber streiten sich seit Jahrtausenden die Gelehrten und Philosophen. Im Islam heißt es auf jeden Fall, dass man durch eine Änderung seines Lebenswandels sein Schicksal beeinflussen kann und in den Nächten des Schicksals, die am Ende des Fastenmonats Ramadan liegen, kann man beten, dass Schicksalsschläge abgewendet oder zum Guten hin verwandelt werden. Bevor es mit der Hörerpost weitergeht, legen wir unsere musikalische Pause ein. Wir spielen das Lied Golepune, gesungen von dem schon verstorbenen Sänger Iraj Bastami. Angesichts des am kommenden Samstag stattfindenden Arbaein-Tag möchten wir die Einladung zur deutschsprachigen Arbaein-Demo in Frankfurt am Main weitergeben, die uns von der Imamia-Jugend Frankfurt und dem Imamia-Kulturzentrum e.V. Frankfurt zugesendet wurde. Der Text lautet: Im Namen Gottes, des Allerbarmers und des Barmherzigen, liebe Brüder und geehrte Schwestern, im Gedenken an den 40. Todestag Arbaein von Imam Hussein, Friede sei mit ihm und seinen Gefährten, laden wir euch zu unserem jährlichen Arbaein-Walk in Frankfurt am Main ein. Datum: Samstag, den 17.09.2022 um 14.30 Uhr. Start: Alte Oper um 14.30 Uhr, Ziel: Baseler Platz. Während der Demo finden Vorträge auf Deutsch statt. Auf dem Weg gibt es Snacks und Getränke. Wir freuen uns und hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme. Kommen wir nochmal zurück zu Herrn Hessenbruch. Er hatte ja auch die Idee von Michael Lindner unterstützt, eine Umfrage zu starten. Wir denken, dass wirklich an unseren Sendungen und Iran-interessierte Hörer uns über Internet verfolgen und auch schon von der mehrfach angesprochenen mangelnden Hörerpost mitbekommen haben. Und wenn sie uns unterstützen möchten, das dann entsprechend gerne tun. Vielleicht werden wir auf unserer Internetseite einige Zeilen schreiben, damit auch bisher unbekannte Hörer oder Leser sich angesprochen fühlen. Diese Woche haben wir wieder eine Mail von Hörerfreundin Martina Pohl bekommen. Und sie hat auch zwei Empfangsberichte vom 27. und 29. August mitgeschickt. Herzlichen Dank, liebe Frau Pohl. Die Mail lautet: Liebe Redaktion in Teheran, nun rückte die Jahreszeit näher, wo die Arbeit des Sträucher- und Heckenschneidens im Garten wieder ansteht. Die Gartensäcke stehen zumindest schon in greifbarer Nähe. Aber das Efeu bedarf ständiger Aufmerksamkeit, damit der immergrüne Kletterer nicht unkontrolliert seine Bahnen zieht. Im September werden die Tage spürbar kürzer, wenngleich sich das Wetter oft noch mit sehr warmen und äußerst angenehmen Tagen von seiner schönsten Seite zeigen kann. Auch wenn es bis zum 21. November noch etwas Zeit ist, so werden sicherlich schon viele Menschen diesem Datum entgegenfiebern. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar beginnt. Apropos Spiel. Zum ersten Mal konnten Frauen im Iran bei einem Ligaspiel im Fußballstadion dabei sein. Ich hoffe, dass dies nicht ein Ausnahmefall bleiben wird. Ich muss natürlich akzeptieren, dass in Ihrem Land bei Sportveranstaltungen, zum Beispiel Frauenfußball, nur im männerfreien Umfeld gespielt werden darf und ebenso beim Fußball der Männer keine Frauen in den Arenen anwesend sein dürfen. Teilen tue ich diese Ansicht aber nicht. Oder müssen Frauen, wenn zu Hause ein Spiel im TV übertragen wird, das Zimmer verlassen? Mit der Zeit wird es sich vielleicht durchsetzen, dass beide Geschlechter bei diversen Sportveranstaltungen teilnehmen oder als Zuschauer und Zuschauerinnen Wettkämpfe verfolgen können. Viele Grüße, Martina. Frau Pohl hat recht, die Tage sind schon merklich kürzer geworden und hier bei uns hat sich die Hitze des Tages um einige Grade verringert, was natürlich angenehmer ist. Dabei spielt die regionale Situation eine große Rolle und zum Beispiel ist es in den nordiranischen Provinzen um einiges mehr kühler geworden als in den heißeren Gebieten südlich des Elburz-Gebirges und es regnet dort auch mehr. Der Andrang in diesem Erholungsgebiet ist in den letzten Wochen der iranischen Sommerferien immens. Über die Teilnahme der Frauen auf den Zuschauerrängen in Fußballstadien ist man in Iran anderer Meinung als in anderen Ländern. Das ist aufgrund der islamischen Ausrichtung des Landes logisch. Dass unsere Hörerfreundin da anderer Ansicht ist, ist auch verständlich. Wir beobachten, wie es damit demnächst hier weitergeht. Abschließend haben wir noch die Zusammenfassung der Erfahrungen von unserem Reisemichael bezüglich des 9-Euro-Tickets. Er hat es ja viel genutzt und entsprechend wertvolle Erfahrungen gemacht. Hören Sie gleich, was er alles zu berichten hat. Das 9-Euro-Ticket, Fluch und Segen zugleich. Mit dem Glücksticket, 9-Euro-Ticket, 3 Monate lang durch ganz Europa und teilweise auch in das benachbarte Ausland, dieser Traum ist nun leider zu Ende gegangen. Natürlich habe ich dieses wahrscheinlich einmalige Angebot rege genutzt, um meine Heimat und auch weiter entfernte Ziele zu bereisen. Über einige meiner 9-Euro-Reisen habe ich ja bereits berichtet, was den treuen IRIB-Hörerfreunden bestimmt nicht entgangen ist. Nun endlich kann ich auch ein endgültiges Fazit ziehen, was den einen oder anderen Hörerfreund bestimmt erstaunen wird. So habe ich in den letzten 3 Monaten über 65 Mal Fahrten mit dem ÖPNV und 21 Zugfahrten in 6 Bundesländer unternommen, sowie eine Fahrt in das österreichische Salzburg. Würde man diese ganzen Fahrten zu normalen Tarifen bezahlen müssen, kämen rund 1.000 Euro zusammen. Mit dem Glücksticket hat mir der ganze Spaß lediglich 27 Euro gekostet. Ja, das ist wirklich unfassbar und ein außergewöhnliches Geschenk. Wie ich bereits berichtete, wurde das 9-Euro-Ticket von Millionen Menschen begrüßt und genutzt. Für die einen war es Grund genug, das Auto stehen zu lassen, um den Weg zur Arbeit oder auch in die Ferien mit der Bahn zu fahren. Das ist umweltfreundlich und entlastet das riesige Verkehrsaufkommen in unseren Städten und auf den oft vollgestopften Autobahnen. Für die anderen war das Ticket eine willkommene Einladung, quer durch Deutschland zu reisen, um verschiedene Städte und Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Was ich ganz besonders begrüßte, dass auch sozial schwache Familien in unserer Gesellschaft Gelegenheit hatten, entsprechende Reisen zu unternehmen. Aber diese 3 Monate waren für die Mitarbeiter des ÖPNV und der einzelnen Zuggesellschaften auch eine riesige Bewährungsprobe. Noch nie wurden so viele Menschen von A nach B transportiert, was natürlich entsprechende Probleme mit sich brachte. Das Fazit von Herrn Lindner geht folgendermaßen weiter. Ganz deutlich wurden die Schwächen im ÖPNV und bei den Zuggesellschaften erkennbar. Verspätungen, Zugausfälle, überlastetes und unfreundliches Personal, damit musste man rechnen. Da wurde seitens der Fahrgäste oft übelst geschimpft und gemeckert. Nur die wenigsten stellten sich aber die Frage, warum das alles passiert, wo sind die Ursachen zu suchen? Dabei ist es doch ganz einfach, einige Ursachen zu verstehen. Verspätungen. Die entstanden hauptsächlich, weil die Züge aufgrund der hohen und überlasteten Passagierzahlen aus Sicherheitsgründen nicht die normalen Geschwindigkeiten fahren konnten. Weiterhin dauerte das Ein- und Aussteigen länger als fahrplanmäßig berechnet. Zugausfälle. Diese sorgten natürlich bei den Fahrgästen für besonderen Zorn und Wutanfälle. Fakt ist aber, dass ein absoluter Mangel an ausgebildeten Zugführern besteht. Deshalb wurden spontan verschiedene Verbindungen gestrichen, was man als Ausdünnung des Fahrplans bezeichnet. Besonders ärgerlich, wenn diese Züge digital angezeigt werden, aber trotzdem nicht fahren. Das habe ich zum Beispiel im Münchner Hauptbahnhof erlebt. Überlastetes, unfreundliches Personal. Das sollte es eigentlich nicht geben. Aber die Zugbegleiter sind auch nur Menschen aus Fleisch und Blut. Wenn sie dann von Fahrgästen wegen absoluten Lächerlichkeiten angepöpelt werden, ist es kein Wunder, dass auch mal Zugbegleiter für Momente die Kontrolle verlieren und laut bzw. unsachlich werden können. Schließlich kann in solchen Momenten jeden Mal die Sicherung durchbrennen. Ja, das waren so einige unschöne Situationen, die in dieser Ausnahmezeit zu beobachten waren. Weiter schreibt Herr Lindner, schön wäre es natürlich, wenn alle daraus etwas lernen würden, nämlich auch in Ausnahmefällen und heiklen Situationen den Anstand und die Würde nicht zu vergessen. Mit etwas Rücksicht und Freundlichkeit geht doch alles im Leben besser, oder? Abschließend kann ich sagen, dass das 9-Euro-Ticket trotz aller Wenn und Aber ein riesiger Erfolg war, das eigentlich eine Fortsetzung erleben sollte. Natürlich, es kostet sehr viel Geld, aber schließlich ist es langfristig prophylaktisch zu sehen, um unsere Umwelt zu schützen. Es wäre also eine sinnvolle Investition in die Zukunft. Ist es nicht so, dass jährlich Milliarden Euro für Rüstung bzw. auch für unsinnige Investitionen ausgegeben werden? Ein Blick in das Schwarzbuch der Steuergeldverschwendung reicht da schon aus. Da sollte es doch kein Problem sein, entsprechende Gelder bereitzustellen, um die Infrastruktur im ÖPNV und den gesamten Zugverkehr in Deutschland attraktiv, flächendeckend, umweltfreundlich und preiswert zu gestalten. Wer heute nicht in die Zukunft investiert, wird es später bitter bereuen. Unsere Umwelt verzeiht nichts. Es ist also 11:55 endlich entsprechend verantwortungsvoll zu handeln. Besten Dank, lieber Herr Lindner, für Ihre Zusammenfassung. Es ist wirklich bedauerlich, dass so viele Menschen so wenig Einsicht haben und immer nur kritisieren müssen. Es fehlt an vielen Stellen an Menschlichkeit und Rücksichtnahme. Hoffentlich wird es eine preiswerte Alternative zu diesem Ticket geben. Über die Preise im öffentlichen Nah- und Fernverkehr in Iran berichten wir dann hoffentlich beim nächsten Mal, um auch die Frage von Herrn Siegbert Gerhard zu beantworten. Abschließend sagen wir wie immer, Khoda Hafez, Gott schütze Sie. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, es geht weiter mit unserem Musikstück Gulebore Oshenoi, Blume des Gartens der Bekanntschaft, gesungen von Bijan Bijani.
کبوتری که پیغام تو ورد به بامی، نه به دست مست بادی خط آبی پیامی، نه به نفشهی نجوی، نه نسیم گفتگوی. پرنده‌ای باش و به باغ باد بگذر، مه من شکوفه‌ای باش و به دشت آب بنشین، گل باغ آشنایی گل من کجا شکفتی، من اثر می شناسم نه چمن سراغ دارم، گل باغ آشنایی، نه کبوتری که پیغام تو آورد به بامی، نه به دست مست بادی خط آبی پیامی، نه به نفشهی نجوی، نه نسیم گفتگوی. گل من میان گل های کدام دارم،
کدام را خواندی، به کدام را رفتی؟ گل من میان گلهای کدام دشت خفتی، به کدام را خواندی؟ به کدام را رفتی؟ منم این گیاه تنها، به گلی امید بسته، همه شاخه ها شکسته، به امید ها نشستیم و یاد ها شکفتیم. در آن سیاه منزل به هزار وعده ماندیم، در آن سیاه منزل به هزار وعده ماندیم.
Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@signpasttoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.